Und die waren also zu dritt und heute sind es 24. Ja, und also normalerweise hätte man vor Jahren gesagt, also hätte man gar nicht drüber nachgedacht eigentlich. Und wenn man sie fragt, was sie getan haben, na, sie haben eigentlich nichts tun können, ja, also sie haben halt gebetet und den Herrn lieb. Ja, und jetzt sind es 24 Leute und es ist eine ganz tolle Freude in diesem Kreis. Ja, ich möchte noch einmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für diese Zusammenkunft. Hab Dank für jeden Einzelnen, der da ist. Habe Dank, dass du selbst da bist. Herr, und wir bitten dich, erbarme du dich, begegne du uns. Herr, wir brauchen dich, wir wünschen dich, wir ersehnen dich. Wirke du durch deinen Geist. Amen. Ja, ich möchte einen Text lesen aus dem Matthäus-Evangelium. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging.
Matthäus was?
Matthäus 20. Jetzt hätte ich fast gesagt, dieser, der in der Bibel steht. Aber ja, Matthäus 20, 1 bis 16 und die Verse 20 und 21. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um eine Denar für den Tag übereingekommen war, da sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen. Und er sprach zu diesen: Geht auch ihr in den Weinberg, was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen. Und er sprach zu ihnen: Warum steht ihr den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand angestellt. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, da sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde angestellt worden waren, und empfingen jeder einen Denar. Sind wir auch richtig?
Ja,
ja. Ja, ja, okay. Also ihr müsst einfach verzweifelt schauen, wenn das nicht stimmt, dann sehe ich das. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde angestellt worden waren, und empfingen jeder einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie jeder einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, da murrten sie gegen den Hausherrn, und sie sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er beantwortete und sprach zu einem unter ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um eine Dinar mit mir übereingekommen? Nimm das dein und geh hin. Ich will aber diesen Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber weniger auserwählt. Dann die Verse 20 und 21. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Er aber sprach zu ihr: Was willst du? Sie sagte zu ihm: Sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zur Linken sitzen sollen, in deinem Reich. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Wir lesen in unserem Bibeltext von Menschen, die zufrieden waren. Tagelöhner. Und in Israel damals war es so, dass es schwierig war. Also nicht alle Tagelöhner bekamen tatsächlich jeden Tag auch eine Arbeit. Ja, das heißt, sie standen irgendwo an und die waren von Herzen dankbar, wenn sie sich für diesen einen Tag verdingen konnten. Und die waren also zufrieden. Und die waren zufrieden, bis sie, dazu später mehr. Zunächst möchte ich euch dieses Bild zeigen. Sitzt ein Mann auf der Bank. Wie wirkt das auf euch? Gemütlich. Ja, ich habe schon gedacht, Sefer, es könnte dein Mann sein. Ja, so. Naja, vielleicht nicht ganz. Aber gemütlich. Wir wissen nicht, wie es dem Mann geht. Wir sehen ihn ja schließlich nicht von vorne. Er könnte fröhlich sein oder er könnte traurig sein. Und weil wir es nicht wissen, habe ich mir zu beiden Szenarien so meine Gedanken gemacht. Also ich erzähle euch jetzt ganz kurz etwas zu einem traurigen Mann und zu einem fröhlichen Mann, der da auf der Bank sitzt. Wäret ihr lieber der traurige Mann oder der fröhliche? Der Fröhliche. Nun, schauen wir mal. Die erste Geschichte handelt von einem grundsätzlich traurigen Mann. Er hat ein durchschnittliches Einkommen. Es geht ihm nicht schlecht, aber er ist verbittert und enttäuscht. Seine Karriereplanung ist im Eimer. Man hat ihm Steine in den Weg gelegt, ihn übergangen. Sein großer Lebenstraum, der ist zerplatzt. Und da sitzt er da und starrt, entmutigt, frustriert aufs Wasser. Die zweite Geschichte ist die eines fröhlichen Mannes. Er freut sich am Wind, an der Sonne, den Duft von Laub und Wiesen und sogar an seinem eigenen gleichmäßigen Atmen, an der Stille und am Lächeln, am eigenen wie auch an dem der anderen. Dieser Mann ist arm und hat kaum noch Freunde. Er ist aus dem Krankenhaus entlassen worden und das, obwohl es eigentlich keine Hoffnung mehr für ihn gegeben hatte. Er hat durch eine Krankheit beinahe alles verloren. Der ist wirklich arm und ist dem Tode wider aller Erwartung entronnen. Beinahe ein Wunder. Und jetzt sitzt er da auf seiner Bank und er kann es gar nicht fassen. Fast wie neugeboren, könnte man sagen. Möchtest du lieber der traurige Mann sein? Oder möchtest du lieber der fröhliche Mann sein? Der Dankbare, für den jeden Tag ein Geschenk ist. An dieser Stelle ist mir euer Wolfgang eingefallen. Da sitzt er ja. Wolfgang, vorbildlich. Der sitzt nämlich nicht immer da, der sitzt auch manchmal auf dem Markt in Halberstadt. Und wenn man ihn da so sitzen sieht, dann ist er der Inbegriff der, ja, wie soll man sagen, der Gelassenheit. Ja, Himmel und Erde vergehen und Wolfgang sitzt da. Sogar mein Sohn erzählt immer von ihm, wenn er ihn gesehen hat. Er sagt, ah, ich habe wieder diesen Baptisten gesehen. Da freut er sich. Ja? Der Inbegriff des Friedens und der Genügsamkeit. Nein, du bist also wirklich eine Freude. Was macht den Unterschied? Jetzt kommt unsere biblische Geschichte ins Bild, ins Spiel. Die ersten Arbeiter, die waren dankbar, denn sie hatten einen guten Deal abgeschlossen. Sie haben gestanden, sie haben gewartet, sie haben gehofft, dass sie für diesen Tag Arbeit bekämen, um etwas zu essen zu erwerben. Vielleicht war die Arbeit sogar für ihre Verhältnisse gut bezahlt. Vielleicht waren sie fröhlich bei ihrer Arbeit und pfiffen fröhlich vor sich hin. Es ging ihnen gut, bis sie die neuen Arbeiter sahen, die später in die Arbeit einstiegen und doch tatsächlich denselben Lohn wie sie selbst bekamen, obwohl sie doch viel kürzer arbeiteten. Was für eine Ungerechtigkeit. Oder doch nicht? Beide hatten, jeder für sich, die frühen Arbeiter, die späten Arbeiter, beide hatten jeder für sich einen guten Handel abgeschlossen. Ist das nicht okay? Als du zu Jesus kamst, da hast du einen ja nicht Handel abgeschlossen, du bist einen Bund eingegangen. War das ein guter Bund? Ja, aber Amen. Ja, es ist der Bund überhaupt. Also freu dich und sei fröhlich und dankbar und freu dich. Du hast einen guten Bund. Halleluja, genau, das kann man dazu sagen. Der Lohn der ersten Arbeiter ist ja nicht geschmälert worden. Ja, der Arbeitgeber hat ihm gesagt, du tust das für mich und dafür kriegst du diese Summe Geld. Und es war ein guter Deal. Und da hat sich nichts dran geändert. Und auf einmal gehen die auf die Palme. Weshalb diese Unzufriedenheit? Da gibt es zwei Gründe. Meine Frau sagte mir neulich einen guten Satz. Sie sagte, wer unbedingt unglücklich sein möchte, der braucht sich nur mit dir zu... Nein, nicht mit dir. Wer unbedingt unglücklich sein möchte, der braucht sich nur zu vergleichen. Es stimmt. Es stimmt. Hier finden wir das ganze Elend unserer biblischen Geschichte. Und vielleicht auch das Elend unserer persönlichen Welt. Gott, der uns so unendlich liebt, der weiß um diese Problematik. Die Menschen ändern sich ja nicht. Ja, im Johannesevangelium, da hat Jesus mit Petrus gesprochen, hat ihm deutlich gemacht, wie seine Pläne für ihn aussehen. Was tut Petrus? Er dreht sich rum zu Johannes und sagt, ja, und der da? Und der? Und Jesus sagt ihm, du, was geht dich das an? Ja, du, wir beide, wir sind wichtig. An deiner persönlichen Gottesbeziehung hängt deine Geschichte. Was andere sind, was andere haben, ist völlig irrelevant. Es ist irrelevant. Du weißt hoffentlich, was du zu tun hast. Nämlich, du solltest für dich dem Herrn nachfolgen. Und alles andere ist an dieser Stelle erst einmal unwichtig. Das ist dein Deal, würde Trump sagen. Schau du nur auf den Herrn. Und dann werden sich auch die Beziehungen zu den Menschen ordnen. Der Blick zuerst auf den anderen tut uns nicht gut. Die Bibel sieht da ein großes Übel. Die sagt, wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Arbeiter im Weinberg waren glücklich und zufrieden, bis sie auf die anderen sahen. Und da war es zu Ende mit ihrem Glück. Wenn wir auf andere schauen, dann wollen wir dasselbe wenigstens wie die anderen und womöglich mehr. Neid. Eine zweite Folge sind Depressionen möglicherweise, zumindest aber komplexe. Oh, ich armer ich, ich Elender, gefangen im eigenen und ewigen Ich, nie satt und immer verzagt. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, da sagen die Israeliten, Kundschafter waren es, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, klein, erbärmlich. Komplexe sind entwürdigend. Komplexe sind entwürdigend und man muss sich in der Tat vor Gott demütigen. Aber vor Gott finden wir trotzdem Würde. Gott erhebt uns. Gott gibt Würde sogar seinen Feinden. Deshalb hat der Mensch eine freie Entscheidungsmöglichkeit. Das hat was mit Würde zu tun. Niemals wird Gott dich entwürdigen. Und wo wir uns mit anderen vergleichen und zu Komplexen kommen und im Übermaß zu Komplexen kommen, dann ist das doch entwürdigend, entwürdigend sogar in unseren eigenen Augen. Schlimm. Oder aber die andere Seite, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin, Herr, wie die anderen. Was bin ich froh, dass ich in der Gemeinschaft bin und nicht. Nein, das war ein Witz. Nein, nein, nein. Aber ihr kennt diese Gedanken, ja. Dann fällt man auf der anderen Seite vom Pferd, ja, und sagt, ja, was bin ich froh, dass ich nicht bin wie die anderen. Hier heißt es dann, da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm in aller Bescheidenheit, sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten und der andere zu deiner Linken sitzen soll. Was für ein Gebet. Hochmut. Und dieses Vergleichen mit anderen, das führt zum großen Unglück für uns selbst und auch für andere. So schreibt Jakobus, woher kommen denn die Kämpfe, die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht, ihr mordet und ihr neidet. Und ihr könnt es doch nicht erlangen. Stellt euch vor, auf irgendeinem Sender, da gibt es eine Sendung, da kann man den reichen Promis und Schönen beim Leben zugucken. Ja, da freut man sich doch, da geht das Herz auf, ja. Ja, Wolfgang, eben saß du noch glücklich in der Sonne, ja. Wenn du diese Sendung guckst, dann nimmst du dir einen Strick, ja. Also,
deswegen sitze ich ja noch
so. Ja, deshalb sitze ich ja. Ja, ihr Lieben, das ist schlimm. Schlimm. Ihr neidet und ihr könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft und doch habt ihr es nicht. Wir müssen uns, wir sollen uns, wir dürfen uns vor dem Vergleichen wehren, es abblocken. Du darfst zur Ruhe kommen in Gott und in dir. Meine Frau hat mir einen Bibelvers auf dem Spiegel geschrieben. Im Badezimmer habe ich schon erzählt, ich werde nicht müde es zu erzählen, weil es so toll ist. Da steht drauf, wunderbar bin ich gemacht. Meine Seele erkennt das wohl. Ist das nicht? Ich bete immer, dass die Seelen der anderen das auch erkennen. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls. Gibt es dieses Lied? Niemand hat deinen Way of Life. Niemand kann in deinen Schuhen gehen. Niemand kann so leben, so sein wie du und das, was du bist. Wir haben ihm das Kinderlied gesungen. Da kam eine Stelle vor. Da heißt es, ich danke dir oder bin froh, dass mein Gesicht so schön ist. Wunderbar bin ich gemacht und meine Seele erkennt es wohl. Sag mal, findet ihr es komisch, wenn ich sage, dass ich mich einmalig finde? Oder gar überheblich. Aber ich kann euch versichern, also ich bin definitiv einmalig. Also wenn ihr wüsstet, was ich denke, ja, ich kann euch versichern, was ich denke, denkt kein anderer Mensch in diesem Raum und überhaupt auf dieser Welt. Ja. Also das soll ja nicht überheblich sein. Ich sage nicht, ich bin der Beste, aber definitiv, ich bin sowas von einmalig. Und das könnt ihr mir glauben, aber echt. Vielleicht seid ihr sogar dankbar darüber, ja. Aber ihr seid auch einmalig. Man kann dich doch nicht ersetzen. Wunderbar. Und dann haben diese Arbeiter noch einen zweiten Irrtum. Der erste Grund für ihr Unglücklichsein liegt im Vergleichen. Der zweite im Verdienstgedanken. Die ersten Arbeiter sind wütend, weil sie denken, sie hätten mehr verdient als die anderen. Das ist auch eine Folge ihres Vergleichens. Und dabei vergessen sie, erstens, niemand macht sie selbst. Ich habe das verdient, weil ich klüger bin wie andere. Ja, woher hast du denn dein Vermögen? Wer hat es dir denn gegeben? Wer hat dir deine Erziehung gegeben? Wer hat dir deine Gene gegeben? Wer hat dein Leben so gestaltet, dass du das überhaupt alles kannst, was du denn kannst? Ja, wie kann man da von Verdienst sprechen? Und dazu kommt, wer bei Gott nach Verdienst geht, der bleibt immer in den Miesen, aber sowas von. Gott sagt, dem aber der Werke tut, dem wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Wenn ich Werke tue und damit vor Gott trete und sage, Herr, du musst dieses und jenes, weil ich habe ja dieses und jenes, dann befinde ich mich im Keller, im absoluten Minusbereich. Wer darf damit rechnen, glücklich und gesegnet zu werden, wenn er seinen Verdienst einklagt? Du wirst das Herz Gottes wahrhaftig nicht erfreuen. Und ich glaube, du bist chancenlos, ganz ehrlich. Gottes Antwort: Du, lass dir bitte schön an meiner Gnade genügen. Lass dir bitte schön an meiner Gnade genügen. Und da stecken zwei Gedanken drin, nämlich einmal die Gnade und das zweite Genügen. Schauen wir uns den Mann auf der Bank an. Der erste Mann ist unglücklich, weil er vermisst, was er hatte, weil er vermisst, was er verdient hätte, was er alles hätte haben können, und er vermisst, was ihm, wie er meint, zusteht. Und er kann es kaum ertragen, dass andere frohlocken und triumphieren, Leute, die doch absolut viel schlechter und unfähiger sind als er selbst. Das kann er nicht ertragen. Der fröhliche Mensch, der ist überglücklich, weil er nämlich wieder alle Hoffnung lebt. Er lebt, er hatte mit dem Leben abgeschlossen. Er freut sich daran einfach nur, weil er ist. Für ihn ist jeder Tag ein Hochgenuss. Ein Hochgenuss und alles Angenehme und Schöne ein völlig unverdientes Zubrot. Wer möchten wir sein von diesen beiden Männern? Wenn du der zweite glückliche Mann sein möchtest, dann nimm frei aus Gottes Gnade. Denn was hätten wir verdient? Denken wir an den glücklichen Menschen. Mann, er hat mit dem Leben abgeschlossen. Was wäre denn der normale Weg des Menschen? Wir hätten nicht nur nichts verdient, sondern wir müssten sogar sterben. Und sterben heißt nicht Nicht-Existenz, sondern ewig existieren, entfernt von alledem, was nur annähernd Liebe ist. Das wäre unser Verdienst gewesen. Denn der Lohn der Sünde, die Folge der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und Jesus sagt einmal, ich glaube, es war eine Prostituierte, über die er das sagte: Und deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ja, lasst uns darüber nachdenken, was wir verdient hätten. Ich frage mich, und ich neige dazu, das anzunehmen, ich frage mich, ob es wohl Unterschiede in der Qualität der Bekehrung gibt. Ich erlebe Menschen, ja, die bekehren sich und die sind erlöst und die freuen sich. Sie sind errettet und dankbar ohne Ende. Sie erleben Gott. Und ich erlebe andere, tja, da fragt man sich. Also ich meine, es hat sicher auch was mit dem Hintergrund zu tun. Könnt ihr den Tobi fragen, nicht? Also als ich zum Glauben kam, da war Jesus da und ich wusste, ich bin sowas von verloren. Ja, ich bin einfach nur total verloren. Ich habe wirklich auf dem Boden gelegen, habe geheult, habe gesagt, Gott, ich vergehe, ich bin verloren, richtig, wirklich verloren. Und Gott war mir gnädig. Und dann ging die Post ab. Das seht ihr jetzt beim Tobi. Ne? Frage ich mich, hat es was mit der Qualität der Bekehrung zu tun? Niemals hätte ich gedacht, dass ich was verdient hätte. Völlig absurd. Ich war ein Krimineller, ein Bösling, ein Betrüger, ein vielleicht Mörder, ja, durch die Drogen, die ich verkauft habe. Ich habe meine Familie, meine Mutter, die ich geliebt habe, ohne Ende. Die ist am Herzfehler gestorben aus Gram und Sorge. Da gab es nichts zu verdienen. Die Folge ist aber, ich kann euch wirklich sagen, hätte ich nicht Sorge um andere, und die habe ich leider ohne Ende, das ärgert mich, weil sonst ging es mir wahnsinnig gut. Ja, ich wäre der glücklichste Mensch auf Erden, wenn ich nicht die Sorge um andere Leute hätte. Ja. Aber für mich selbst, hey ihr Lieben, ich freue mich. Ich hätte doch nie gedacht, dass ich mein Leben in meinen eigenen Händen habe. Wisst ihr, was ich habe? Ich habe eine eigene Wohnung. Eine eigene Wohnung. Ich kann die Türe zumachen sogar. Ja. Und als ich noch nicht verheiratet war, da habe ich nachts einen Koller gekriegt und habe irgendwelche Möbel umgestellt. Ne? Weil ich gedacht habe, meine Wohnung. Ja? Und ich kann machen in meiner Wohnung, stellt euch vor, was ich will. Ja? Ist das nicht toll? Ich habe ein Telefon und wisst ihr, was das Tolle ist? In dem Telefon, da kann man mich nicht mal sehen. Ja? Das ist also völlig egal, wie ich gerade liege, sitze oder ja? Ich greife das Telefon. Hey, das ist eine Bombe. Ja? Und ich kann sogar, wenn ich genug eingekauft habe, ich kann in meine Wohnung gehen, ich mache die Türe zu und ich 3-4 Tage bleibe ich zu Hause. Ja? Toll, keine Nervensäge, Frieden. Ich kann sogar einen Fernseher auslassen. Ich habe ein Auto. Mein Auto. Ist das nicht ein Wahnsinn? Da stehen sogar meine Initialen drauf. M&M. Ja? Also Markus, Marianne. Ja? Ja, ihr lacht ja, aber es ist so. Wäre ich alleine, es ist wirklich so. Mir geht es nicht gut aus Sorge um andere. Ja? Aber für mich, für meine Person, ich bin so dankbar. Aber wirklich. Langeweile kenne ich nicht, nicht weil ich so fleißig bin, ja, sondern weil ich vom Leben, von allem so fasziniert bin, mir fehlt immer nur Zeit. Mir fehlt kein Geld, mir fehlt Zeit ohne Ende. Ja. Aber Langeweile, ich kann genießen Sturm und Wind, ich kann genießen Fernsehen, ich kann genießen Autofahren, ich kann genießen Verzicht auf Autofahren, Verzicht auf Fernsehen, besonders auf RTL. Ich kann tun und machen und lassen und es ist toll. Es ist toll. So viel, wie ich lesen könnte, kann ich gar nicht lesen. Ja? Wahnsinn, alleine lesen. Das Blöde ist, wenn ich lese, komme ich nicht mehr zum Fernsehen gucken. Wenn ich Fernsehen gucke, komme ich nicht mehr zum Spazieren. Ja? Wenn ich spaziere, komme ich nicht mehr zum Sitzen in der Sonne. Ja? Es ist wow. Das ist das Leben. Und ich sage euch nochmal, keiner ist wie ich und keiner denkt wie ich. Ja? Also das ist... Verstehen wir, verdient haben wir nichts, aber trotzdem kommt jede gute Gabe von Gott. Verdient haben wir nichts, aber jede gute Gabe, von denen wir jeden Tag eine Menge haben, die gibt Gott ja einfach so, einfach dazu. Was soll die Folge sein? Dankbarkeit und Zufriedenheit ohne Ende. Und wenn wir wieder Mann auf der Bank nur unser Sein und eine Bank haben, dann ist das schon was Wundervolles. Du lass dir bitte schön an meiner Gnade genügen, sagt uns der Herr. Und damit sind wir beim zweiten Rat Gottes. Der erste ist, vergiss es nie. Alles, was dir an Gutem widerfahren kann, ist Gnade. Und der zweite Rat Gottes ist, lass dir genügen. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit, schreibt Paulus, ist ein großer Gewinn. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, und darum sorgt sich der Herr, so wollen wir uns daran genügen lassen. Aus Gnade wird Gott uns als Schöpfer und Erlöser am Leben erhalten und uns das Nötigste geben. Und mit dieser Haltung, und das ist das Tolle, mit dieser Haltung wirst du alles andere an Gutem als unverdientes Zubrot zusätzlich erhalten und glücklich werden. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und ihr Lieben, folget dem Herrn und nicht den Träumen. Folget dem Herrn und nicht den Träumen. Judas ist es, denke ich, der uns da ermahnt. Da heißt es, trotzdem beflecken auch dies in gleicher Weise mit ihren Träumereien, ja, irgendwelchen Phantomen hinterherjagen, jage lieber dem Herrn nach. Der ist nämlich kein Phantom, der ist real. Und es ist das Leben pur. Schaue einfach, was Gott dir bereitet hat. Der Gott, der seine Lust an der Gnade hat, ist der Gott, der überaus gerne schenkt. Schenkt. Lass dir genügen und sei dankbar. Das ist ein goldener Rat, um Gottes Herz zu erobern. Gottes Herz zu erobern, der ja vielleicht dann sogar noch etwas mehr dazu gibt, wenn du in dieser Weise sein Herz eroberst. So nach dem Motto, dem, der da hat, dem wird auch noch gegeben werden. Vielleicht wirst du ja dann in Zukunft die Erfahrung machen, die Johannes ausrufen ließ, denn aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade und Gnade. Und schließen möchte ich mit der heutigen doch so treffenden Losung: Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du uns erlöst hast. Herr, das ist so gewaltig, so großartig. Ewig Leben, nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in dir ist. Herr, das ist so groß und wir haben es so wenig verdient. Und Herr, habe Dank, dass du uns Tag ein, Tag aus überreich beschenkst mit so vielen Dingen, die wir nicht verdient haben. Herr, das ist groß. Öffne du uns die Augen, Herr. Und wir wollen unsere Herzen wirklich aus Dankbarkeit dir geben und dir anvertrauen. Amen.